Die Schriftlesung aus Römer 8. Römer 8, die Verse ab Vers 31 bis Ende dieses Kapitels. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot? Oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet worden, gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und der Predigttext wird sein aus Jesaja 43, aus Jesaja 43, die Verse 1 bis 4 waren es, gell? 5a auch noch. Ja, der Winrich hat mich gebeten, das nach Luther zu lesen, das tue ich jetzt auch, dieser Bitte komme ich gerne nach. Da schreibt dann der Jesaja, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir.
Jetzt freue ich mich, heute Morgen in eurer Mitte zu sein. Das ist ganz wunderbar, was wir hier schon erlebt haben in dieser tollen Autohalle. Es ist herrlich. Wir wollen uns versammeln und die Gegenwart von Jesus ist da. Ja, das ist schön. Ich sage das gern, in der ganzen Welt nenne ich das immer die Jesus-Leute, unabhängig in welcher Tradition sie sich versammeln, und eine Bibelgemeinde, das ist so herrlich, das verbindet uns dann. Und das ist gerade auch so schön gewesen, dass dieses Lied dann genau passt. Noch einmal diesen großen Abschnitt, den wir dann uns ins Herz singen können. Dieses Lied, das wir vorher gesungen haben, solange mein Jesus lebt. Anna Stiel, als Mädchen verunglückt, im elterlichen Holzbetrieb, schwer angeschlagen, verkrüppelt. Aber sie findet ihren Robert. Und der Robert ertrinkt am Tag vor der Trauung, vor der Hochzeit. Und klitte je mein Fuß. Ja, es gibt sehr schwere Stunden auch in unserem Leben. Brecht mir die Welt verdruss, blick auf Jesus. Dann hast du den Weg wieder frei. Botschmanie hat es ja immer in seinen schweren Zeiten auch, das an der ganzen Welt verbreitet. Wenn sich die sonnenverhüllte Löwe um mich brüllt, da weiß ich's, dass Jesus da ist. Deshalb, es fängt ja gleich so an, unser Wort. Fürchte dich nicht. Ja, fürchten wir uns? Ja. Wir fragen uns ja manchmal, hat in diesen Tagen irgendjemand noch das, was passiert, in seiner Hand? Mit der Teuerung, mit den Arbeitsplätzen, mit einem unheimlichen Krieg, wo wir die größten Kriegslieferanten sind an Munition, an Kriegsgerät in Deutschland wieder. Wer hat es noch in der Hand, was alles geschieht in der Welt? Vor über 10 Jahren hat ein bekannter Journalist ein Buch geschrieben und der hat dieses Wort geprägt. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Das hat Steinmeier dann immer wieder unser Bundespräsident zitiert, samt eigentlich von Peter Solatour. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Und interessant, was so ein Journalist entdeckt hat, da steht, die Weltpolitik gleicht einem aufziehenden Gewittersturm. Auch Europa, einst ein Hort der Stabilität, wird von Krisen heimgesucht werden, wie seit langem nicht. Und wenn man ironisch ist, könnte man zusätzlich noch, keine Angst, es kommt noch schlimmer. Kein Wunder, dass sich Menschen fürchten. Was kommt denn auf uns zu? Und wir wissen aus der Bibel, dass das Allerschlimmste ist, dass das Gericht Gottes über unsere Welt liegt. Über aller Ungerechtigkeit, dass wir Menschen dem Nichtigen verfallen sind und ein unverständiges Herz haben, darum hat uns Gott dahin gegeben. Es ist das größte Unglück unserer Zeit, dass wir Gott vergessen haben. Und so herrlich, dass da vorhin auf dieser Wand das Kreuz hingeschrieben war und hingemalt war, noch einmal in dieser Projektion das Kreuz. Wir Württemberger sind ja geprägt durch den Ludwig Hofacker, der nur ganz kurz gewirkt hat. Ich meine, es waren eigentlich nur 3 Jahre, in denen er predigen konnte, so schwer leiden, mit schwacher Stimme, mit starken Schmerzen. Aber er hat in unser Württemberg hineingerufen, das Einzige, was Menschen zieht, ist Kreuz. Gekreuzigt Jesus, obwohl wir es doch überall hören, dass die Leute sagen, das kann man doch nicht ansehen, einen sterbenden Körper, doch. An diesem gekreuzigten Jesus ist die ganze Verlorenheit und das Elend dieser Welt, die vergeht. Schuld, Versagen, Untreue, Ungerechtigkeit, kein Mensch kann vor Gott bestehen. Wir sind verdammt mit der Bosheit unseres Herzens. Ach, was ist da schwer? Dieses Kreuz, das öffnet dir die Augen, wo wir stehen, und dann das andere. Dieses Kreuz, das einzige Hoffnungszeichen für unsere verlorene Welt. Weil der ewige Gott seinen Sohn gesandt hat, der an diesem Kreuz stirbt, für mich, für dich. Und weil er dort alles büßen will und tragen will, ja, gibt es denn so etwas, dass es eine Stellvertretung gibt? Nein, das gibt es in der ganzen Welt, das gibt es bloß bei Gott. In seiner unendlichen Barmherzigkeit, dass er für mich seinen Sohn opfert. Und in all dem Elend dieser Welt, einer verlorenen Welt, in der wir leben, mit all dem Unrecht, mit Streit, mit Krieg, und Jesus sprach von Krieg und Kriegsgeschrei, von Teuerung, das erleben wir ganz massiv, von dem Streit der Nationen, Multikulti, einer wieder den anderen, von der Gesetzlosigkeit, die überhand nimmt, und von dem Unfrieden dieser Welt und dass er einen Frieden zeigt, den ich finden kann nur mit dem lebendigen Gott. Wir leben in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Natürlich, seit dem Sündenfall ist sie aus den Fugen. Sie hat die Hand Gottes verloren, die sie hält, aber wir dürfen das finden. Der Herr, der uns sucht. Und es gibt keine größere Hoffnung als dieses Kreuz, ganz wunderbar. Gott will dein Leben heilen. Das heißt ein Kapitel weiter in diesem Jesaja-Buch. Kehre dich um, denn ich erlöse dich. Wir sind ja ganz angesprochen von diesem herrlichen Wort. Er ist bei mir, er hält mich, ich gehöre ihm. Und vergessen darüber, dass dazu eine Bekehrung nötig ist. Ich muss raus aus meinem alten Stil. Muss zu Jesus hin. Las in einem alten Buch, ich lese so gern die alten Bücher, da steht so viel drin. Ernst wahres Christentum, über 400 Jahre alt. Es gibt ja nichts Neues. Im Evangelium bleibt alles immer da. In der Mitte, der Ernst sagt, viele wollen Jesus dienen, aber ganz wenig wollen ihm nachfolgen. Darum geht es so. Wir wollen Jesus auch loben. Aber es geht doch, er will doch gar nicht gelobt sein, er will, dass wir ihm nachfolgen. Geh du mit mir, lass dich in mein Leben hinein. Ich will dein Leben heiligen, erneuern. Er ist dafür am Kreuz gestorben, damit er in deinen ganzen Gedanken, in deinem Tun, in deinem Lassen, in deinem Wirken, überall will er der Herr sein und das tun. Und das ist die Mitte unseres Glaubens, unseres Lebens, damit mir nie komme aus dem Sinn, wie viel es dich gekostet hat, dass ich erlöst bin. Dass das wahr wird, ich gehöre ihm in Zeit und Ewigkeit und komme, was da wolle. Ich erschrecke nicht mehr, ich fürchte mich nicht mehr. Ich bin nur dann in der Hand Jesu geborgen, wenn ich umkehre und wenn ich seine Erlösung ergreife und sage, ja, für mich gingst du nach Golgatha, danke. Für mich hast du das alles getragen. Also schön der Anfang dieses Wortes, und nun spricht der Herr. Wer ist denn das? Es gibt ja so viele, die in dieser Welt sprechen. Wir sind ja überflutet von so vielen Worten, die wir hören, von so viel, was gesprochen wird. Jetzt kommt der Zuständige deines Lebens, der allein das Wort hat für dich, der dich durch und durch kennt mit den Regungen deines Herzens, was dich bewegt, der deine Wünsche kennt, dein Versagen, deine Ohnmacht, deine Enttäuschungen, und spricht der Herr, der dich gemacht hat, der dich sucht in seiner Liebe. Und er spricht, fürchte dich nicht. Es gibt in dieser Welt einen Ort einer absoluten Geborgenheit, wenn ich Jesus gehöre, wenn er mein Herr ist. Und das ist so wunderbar, dieses Wort bei Gott ist nie wie bei uns ein Wort, das dahin gesprochen wird, bla bla bla. Sonst ist dieses Wort, das am Anfang der Welt, als Gott sprach, es werde, es geschieht. Gott sprach, es werde, und die Planeten waren im Firmament und die Sonne war geschaffen. Sein Wort, das wirkt, das schafft. Bin immer wieder überwältigt, wie das Wort Gottes ein ganz mächtiges Wort ist. Und ich wünsche dir das bei der stillen Zeit. Ich wünsche das beim Besuch, beim Krankenbesuch, wo du ein Wort Gottes sagst, dass es so mächtig wird. Dass ein verzweifelter Mensch in der Depression sagt, danke, ich werde fröhlich. Ich sehe die Sonne wieder, ich sehe das Licht. Weil Gott es schafft, so wie er dich geschaffen hat im Mutterleib. Du bist kein Zufallsprodukt, sondern du bist von Gott geschaffen. Und jetzt ist wichtig, ja, Gott führt uns in große Tiefen. Man muss das in unseren Tagen immer wieder sagen. Und es sitzt keiner hier unter uns, der das nicht erlebt hat. Was haben unsere Kinder schon erlebt? Im Kindergarten an Verhöhnung und an Spott in der Schule. Erinnern Sie sich noch, wie das war als Sechsjährige, wo alle über sie gelacht haben und sie in der Tafel standen und nichts konnten? Da spricht man in diesen Tagen, ob es das gibt, ein Mobbing. Und wie gibt es das? Niemand so grausam wie die Kinder, schon im Kindergarten. Aber was an dem Leben durchmacht, an Enttäuschung und an Versagen, und im Schlimmsten über seiner eigenen Schuld, dass Satan solch eine Macht hat im Leben der Gläubigen, ist erschütternd. Das verstehen wir oft gar nicht. Darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht. Er will dein Herr sein. Er will dich beschützen, er will dich tragen. Und sein Wort trügt nicht, sondern er tut das, und es ist so herrlich, dass man das wissen darf. Und das gilt erst recht in den Ängsten unserer Zeit. Ich wünsche mir, dass sie das ihren Mitmenschen sagen: Ich habe keine Angst. Der Herr führt mich auch durch Untiefen dieser Welt. Vor vielen Jahren hat mich ein Israeli besucht in unserer Arbeit, Hilfe für Brüder, ein gläubiger Jude. War im Polizeidienst hoch aufgestiegen, hat in vielen Ländern der Welt die Polizei ausgebildet, und er hat mir eins mitgegeben, er hat gesagt, die Welt hat noch nicht begriffen, was Terror ist. Wir wissen es in Israel, was Terror ist. Und er hat zu mir gesagt, seid ihr auch bereit, wenn einmal der schwere Terror über euch kommt und die hochgerüsteten Amerikaner werden sich in Afghanistan nicht halten können wegen des Terrors. Ich werde recht behalten. Und im Irak, wir wissen nicht, was über uns kommt. Ich will doch nicht Ihnen Angst machen, so wie ich Ihnen gerade sagen, was auch kommt. Der Herr hat doch alles in seiner Hand. Und in den Zorngerichten Gottes, die über diese Welt gehen, werden wir viel erleben, was uns erschüttert. Aber das Wunderbare, dass er spricht, fürchte dich nicht. Warum? Wenn du erlöst bist, los von dieser Welt, wenn du nicht mehr in dieser Welt dein Zuhause hast. Doch, wir sind noch da, aber nicht mehr richtig. Wir sind schon versetzt ins Königreich von Jesus. Das ist das Große, was er mit uns machen will, und wunderbar. Fürchte dich nicht. Du brauchst dich nicht zu ängstigen. Ja, wir brauchen etwas Festes, und man sucht in unseren Tagen, was ist denn wirksam? Was ist denn wirksam gegen die Gefahren, die uns drohen? In diesem Krieg, wo man nicht mal mehr Friedensgespräche führen kann und suchen kann, gibt es doch noch einen Weg, wo wir unsere Interessen ausgleichen? Wo ist etwas Festes? Wenn alles bricht, wir haben in unseren Tagen eine komische Philosophie, dieses Selbstvertrauen. Wir brauchen ein Selbstvertrauen, das Dümmste, was man sagen kann. Das Selbstvertrauen von sündigen, gefallenen Menschen dieser Welt hat gar keinen Wert. Wir brauchen neues Gottesvertrauen. Neues Vertrauen auf den lebendigen Gott, wo du dich birgst. Ich weiß nicht, wie die Menschen leben. Wir wollen sie wirklich darauf gründen, angesichts des Todes. Sie wissen doch, wie man immer im Wartezimmer beim Arzt sitzt, was er jetzt wieder rausbringt und was alles in ihrem Körper schon da ist. An Vorläufern des Todes, der Todesschatten liegt doch schon über unserem Leib, erst recht bei mir in meinem hohen Alter, aber doch auch schon bei den kleinsten Kindern. Und wo ist denn die Sicherheit? Wo hast du etwas Festes, etwas Handfestes, worauf du dich verlassen kannst? Und dann, wenn deine Kräfte schwinden, wenn dein Geist nachlässt, was hast du denn noch? Was bleibt denn noch? Yes, we can. Na, was haben wir denn wirklich? Was haben wir denn noch, was wir können? Was machen wir denn noch? Wir haben gar nichts, was wir können, nichts, was bleibt, was trägt dich in den Ängsten deines Lebens. Und es ist ganz gut, wenn wir uns das in diesen Tagen immer wieder besinnen. Und das ist so herrlich am Evangelium, dass wir das immer wieder erzählen können, am schönsten, wie Jesus seine Jünger ganz bewusst in den Sturm führt. Das geschieht unter seiner Kontrolle. Er kennt auch deine Krankheit, deine Schwäche, deine Ohnmacht, deinen angeschlagenen Körper, und er führt dich auch in große Belastungen, auch in Krankenzeiten. Aber das Herrliche ist, er ist doch da. Und dann war es Jesus, als die schrien, Herr, wir verderben. Waren doch die Jünger, so sind wir schwach im Glauben. Und Jesus stand auf und bedrohte Wind und das Meer, und es ward ganz still. Das darfst du erleben. Immer wieder. Wir haben es in unserem Leben ganz oft erlebt, ganz groß. Mir ist in meinem Leben ganz wichtig geworden die Geschichte von dem Helmut Graf von Moltke in Kreisau. Er war 37 Jahre alt, als er damals von der Gestapo gegriffen wurde, weil er hat mit Freunden immer wieder zusammengekommen im Dritten Reich, um zu überlegen, wie Deutschland aussehen müsste, wenn man es vom Evangelium her gestalten möchte und von einer vernünftigen Sozialpolitik. Er hat Attentat auf Hitler abgelehnt, 1944 verhaftet worden. Er war kein evangelikaler Christ. Er war ein Christ der Tradition, aber in dieser Zeit in der Plötze, im Plötzensee, ist was ganz Wunderbares passiert. Der spätere Bundestagspräsident Eugen Gerstenmeier hat den Inhaftierten, wie er das geschafft hat, wissen wir nicht. Jeden Tag Bibelwort in die Zelle als Kassiber liefern lassen, wahrscheinlich über die Gefängnisbeamten, natürlich illegal. Und dieser Helmut Graf von Moltke ist so zum lebendigen Glauben durchgekommen. Das ist für uns wunderbar. In einer Zeit, bevor er dann am 11. Januar 1945 gehängt wurde. Ein Mann, der nur seinen Gedankenraum gab. Und dann, ich will nur zitieren aus diesem letzten Brief, weil der Historiker Raaf in der Stuttgarter Zeitung einmal schrieb, dieser Brief müsste in jedem Lesebuch der Schüler drin sein, dass die wissen, was es gibt. Er schreibt 24 Stunden vor seiner Hinrichtung an seine Frau. Zwei kleine Söhne. Und dann schreibt er, mein liebes Herz, ich hatte mir immer eingebildet, man fühle das nur als Schreck, dass man sich sagt, nun geht die Sonne das letzte Mal für dich unter. Nun geht die Uhr nur noch zweimal bis auf 12, nun gehst du das letzte Mal zu Bett. Von all dem ist keine Rede. Ob ich nun ein wenig überkandidelt bin, denn ich kann nicht leugnen, dass ich mich in geradezu gehobener Stimmung befinde. Ich bitte nur den Herrn im Himmel, dass er mich darin erhalten möge. Denn für das Fleisch ist es sicher leichter, so zu sterben. Wie gnädig ist der Herr mit mir gewesen. Selbst auf die Gefahr hin, dass es hysterisch klingt, ich bin so voll Dank, eigentlich ist für nichts anderes Platz. Der Herr hat mich die zwei Tage so fest und klar geführt. Der ganze Gerichtssaal hätte brüllen können, wie der Herr Freisler, der war der Vorsitzende des Volksgerichtshofs. Und sämtliche Wände hätten wackeln können und es hätte mir nichts gemacht. Es war wahrlich so, wie es in Jesaja 43, Vers 2 ist, in unserem Text. Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sie die Ströme nicht ersäufen sollen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Mir war, als ich zum Schlusswort aufgerufen wurde, so zumute, dass ich beinahe gesagt hätte, ich habe nur eins zu meiner Verteidigung anzuführen. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehre und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Aber das hätte doch die anderen nur belastet. So sagte ich nur, ich habe nicht die Absicht, etwas zu sagen, Herr Präsident. Für heute Abend hat uns Eugen, das Gerstenmeier, uns aufgeschrieben, Lukas 5, 1 bis 11. Er hat es sicher anders gemeint, der Fischzug des Petrus. Aber es bleibt wahr, dass dies für mich ein Tag eines großen Fischzugs war. Verurteilung zum Tod. Und dass ich heute Abend mit Recht sagen kann, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und was haben wir, meine Liebe, gestern Schönes gelebt? Wir haben solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leib, auf das auch das Leben des Herrn Jesus an unserem Leib offenbar werde. Dank, mein Herz, vor allem dem Herrn. Dank, mein Herz, dir für deine Fürbitte, dank allen anderen und die für uns und für mich gebetet haben. Dein Mann, dein schwacher, feiger, komplizierter, sehr durchschnittlicher Mann, der hat es erleben dürfen. Und nun kommt der entscheidende Satz. So ungeheuer war die Demonstration von Gottes Gegenwart und Allmacht. Er vermag eben auch, sie zu demonstrieren, und zwar ganz unmissverständlich demonstrieren, wenn er genau das tut, was einem nicht passt. Alles andere ist Quatsch. Das ist eine Botschaft für uns. Wir haben ganz andere Pläne. Wir meinen immer, wir müssen das Elend wegbeten. Aber wenn wir das nicht mehr hätten und das Kreuz nicht mehr hätten, wir würden ja alle ganz oberflächlich, wir würden ja ganz in diese Welt verliebt sein. Aber der Herr redet durch auch das Schwere unseres Lebens. Und da steht hinter diesem herrlichen Abschnitt, dass wir durchs Feuer gehen und dass wir durchs Wasser gehen, so furchtbar das ist, aber dass wir nicht brennen. Sodass der Weg hingeht zum Herrn in die Herrlichkeit. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, auch nicht vor der Krankheit, auch nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht. Und wenn 1000 fallen zu deiner Rechten, so wird es durch dich nicht treffen, weil der Herr seinen Weg mit dir hat. Auch vor den Anschlägen des Teufels brauchst du dich nicht zu fürchten. Und wir wissen, dass der Teufel eine riesige Macht hat. Aber die Macht von Jesus ist größer. Und er hat ihn besiegt. Weil das Entscheidende ist, ich habe dich erlöst. Bist du ein Erlöster des Herrn? Bist du von ihm herausgerissen aus den Sicherheiten dieser Welt? Und sagst, ich lebe mit Jesus und gehöre ihm in allem, was mich bewegt. Und er macht dich frei von aller Last, der Schuld, der Vergangenheit. Etwas Festes braucht der Mensch, worauf er sich verlässt. Das einzig Feste ist die Gnade von Jesus. Verbürgt im Kreuz, in seinem Opfertod. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er meint dich persönlich. Und das ist mir so groß in vielen Lebensstunden. Ist mir damals erst über diesen Brief von Helmut James Graf von Moltke so groß geworden, wie man sein Leben so bergen kann, komme, was da wolle. Und wie oft hat man es dann in den dunkelsten Stunden seines Lebens erlebt. Er hat mich gemacht, er weiß den Weg für mich, er führt mich. Ich habe nie gedacht, mal, dass ich so alt werde. Das ist seine Planung, wie er es vorhat und wo er einen hinstellt. Ich habe dich geformt und ich habe dich gerufen. Ich bin bei dir und ich will mich nie von dir trennen. Lass du dich führen. Und darum halten wir nicht mehr viel vom Glauben an sich selber. Glaube an dich, traue dir was zu. Nein, ich traue Jesus ganz viel zu. Und ich kann nicht verstehen, wie es einen Menschen gibt, der ohne Jesus einen Halt sucht in dieser Welt. Dann ist manchmal gut, man lässt die Abendnachrichten im Fernsehen aus und sagt, das ist für heute Abend nichts, ich lese lieber noch was anderes, was mich stärkt und was mich aufbaut. Du bist mein, ich bin bei dir, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und herrlich bist und weil ich dich lieb habe. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Keine dämonische Finsternismacht kann dich mehr von Jesus trennen. Es ist also schön, wenn man einen Ring am Finger hat und dass dein Name drin steht, eingraviert. Du bist jetzt bald 60 Jahre. Ja, schon über 60 Jahre verlobt und bald so viel verheiratet. Diese Treue, diese Hingabe, die Jesus in deinem Leben festmacht, in einer absoluten Gewissheit, dass ich es auch gar nicht kümmern brauche, was kommt morgen, es wird gut werden. Ich kann nur staunen, jeden Morgen neu ist seine Gnade und sie wird mir begegnen. Und es gibt gar keine Angst mehr, die mich zurückschrecken kann und die mich belasten kann. Ich habe in Afrika, in Kinshasa, ein ganz wunderbares Erlebnis gehabt. In der Arbeit für Hilfe für Brüder. Wir haben dort die verschiedenen evangelikalen Berge besucht. Und dann haben sie mich von der Studentenmission noch zu dem Container gebracht, in einem Slumgebiet vor der Stadt, 4 Millionen Stadt Kinshasa, wo der biblische Hörfunk seinen Lokalsender hat, ganz kümmerlich, wie das in Afrika so ist. Und dann erzählten sie mir die Geschichte, die so wunderbar. In diesem unbegreiflichen Elend, ich würde es nennen, mach einen Triumph aus deinen Schwierigkeiten. Alles war verzweifelt. Kabila ist mit seiner Armee, wo diese vielen tausend Kindersoldaten dabei waren, seine gut ausgerüstete Armee, auf Kinshasa zugewandert. Dort war der Diktator. Der furchtbarste, der korrupte Blutsauger, Mobutu, 1997. Und der Kabila hat seine große Armee aufmarschieren lassen um Kinshasa herum. Und dann kam im Rundfunk der Mobutu: In einem Meer von Blut werden wir sie ertränken. Alles war gelähmt. Was kommt? Und dann erzählen die Afrikaner: Wir haben bloß Loch, durch den Funken gesagt, betet. Was ist passiert? Mobutu ist mit dem Hubschrauber nach Brazzaville geflogen, über den Fluss. Aber der oberste Stabschef der Armee, der Verteidigungsminister Mahele, ein Christ, hat den Befehl ausgegeben, kein Schuss. Doch einer fiel. Aus der Leibgarde von Mobutu hat einer den obersten Verteidigungsminister, Stabschef, erschossen. Aber es fiel kein Schuss mehr. Die Armee blieb in ihren Unterkünften. Und es ist keiner gestorben in dieser Nacht der Übernahme des Einmarsches von Kabila. 1997, kann ich im Internet nachlesen, Mahele. Und dann haben sie Wochen später aufgerufen, wir machen einen Dankgottesdienst. Im Stadion, 80.000 Plätze. Ich war noch nie voll bei einem Fußballspiel oder bei einem sonstigen Anlass. Aber jetzt waren 30.000 vor dem Stadion, die nicht mehr reinkamen. Weil unser Herr tut auch Wunder. Aber wissen, wir leben in einer Welt, und wenn Sie heute nach Kinshasa blicken, sehen Sie, es ist elend wie vorher. Und die Welt ändert sich nicht, sie bleibt, wie sie ist, ohne Gott. Aber es ist herrlich, dass du deinen Weg gehen kannst mit dem Herrn. Und das ist mir so wichtig, weil auch unsere Schwierigkeiten, unsere Nöte, die bleiben. Wir müssen durch Feuer und Wasser hindurch. Und ich will mich nicht dieser verbreiteten Meinung anschließen, also wenn man nur beten müsste, dann sei alles klar. Ich glaube, dass Gott gar kein Interesse hat, dass wir ohne Schwierigkeiten durch unser Leben hindurch. Und morgen schon, wenn nicht heute schon, geht es bei Ihnen gleich los. Und dann kommen die großen Erschütterungen, Krankheiten, Nöte, Schwierigkeiten, Verleumdungen, Bedrängnisse. Wir wissen auch nicht, wie das alles bei uns ausgeht und was kommt, bis die letzte Herrschaft des Antichristen in dieser Welt anbricht, des letzten Antichristen. Aber wir wissen, dass der Herr da ist und der sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Bist du erlöst? Gehörst du ihm? Und das Allergrößte ist, dass wir einen Triumph aus den Schwierigkeiten machen, wie diese Kongolesen. Wir beten und dann gehen wir den Weg fröhlich. Und dann staunen wir, was der Herr uns schenkt. Es ist überwältigend, wenn ich auf mein Leben zurückblicke. Was haben wir erlebt? In wie viel Not hat nicht der Gnäde Gott über dir Flügel gebreitet? Nein, es wird immer herrlicher. Wir können nur staunen, das Wunderbare, und sagt das vielen Menschen weiter. Du brauchst nicht viel sagen, aber Jesus ist doch da. Sag nicht bloß Gott, sondern sagt Jesus. Die Leute draußen, die wissen, was im Jesus-Namen drinsteckt. Erlösung, Hoffnung, Todesüberwindung. Bei den Kranken, Jesus ist bei dir. Und da haben wir Hoffnung und Zuversicht. Und es gibt einen Triumph bis hin zum Sterben. Vor ein paar Tagen sagte mir eine alte Frau, ich habe noch eine Angst. Wir haben alle Angst. Natürlich, das ist kreatürlich. Wir haben vor den kleinsten Dingen haben wir Angst. Aber es gibt das, dass der Herr den Sieg schenkt. Auch in deiner Todesstunde, dass du siegen darfst. Sag, Herr, ich freue mich, bis ich dich schaue von Angesicht zu Angesicht. Wichtig ist, dass wir Erlöste sind. Erlöste Leute, von Jesus freigemacht, ihm gehörend. Und sagen, wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeiten. Paul Gerhardt hat das so wunderbar gesagt in dem Lied, als er alles verloren hat. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Alles verloren. Das elterliche Erbe, Gräfen Heinichen, das haben die Schweden abgefackelt. Und da ist Herr mein Hirt, Brunnen aller Freuden. Du bist mein, ich bin dein. Niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, oh mein Licht, aus dem Leben lasse. Lass mich hingelangen, da du mich und ich dich leiblich wird umfangen. Amen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass es dein Werk war, dass du uns erlöst hast aus dieser grausamen Gebundenheit in eine verlorene Welt. dass du uns gerufen hast und dass dein Wort wirksam war. Und wir brauchen das, dass du uns hältst bei dir, auch in den schweren Stunden. Und dass wir das erleben können, wie du uns hindurchführst. Wir wollen es auch mit denen erleben, die jetzt nicht unter uns sind, weil sie in schweren Krankheitstiefen sind. Dass wir es ihnen einmal zusprechen und noch einmal sagen, wir sind dein, weil dein Blut für uns geflossen ist. Und weil wir dein Eigen sind und gibst du, dass keiner unter uns ist, der nicht dir ganz sich ausliefert. Auch herrlich die jungen Leute in ihrer Jugend, in ihrer Frische, wenn sie sich dir weihen und dass du aus ihrem Leben etwas machen kannst zu deinem Lob, zu deiner Herrlichkeit. Danke für diese Gemeinde, segne sie alle auch in den verschiedenen Gruppen, auch mit all unseren Aufgaben, in denen wir stehen. Wir bitten dich auch für die Obrigkeit, für den Ort, für die Regierenden, aber auch in unserem Land. Herr, leite die Regierenden nach deinem Plan. Gib ihnen ein offenes Herz, dass sie sich von dir führen lassen, den Verantwortlichen, auch in der Christenheit, in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden, dass wir uns nicht von unseren Wünschen leiten lassen und unseren Lüsten und Begierden, sondern von deinem Wort, von deinen Ordnungen. Und dass wir in dieser Welt nur leben können, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir dir gehorsam sind. Amen.